Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pflegedialog-Podcast. Und heute wollen wir eine wichtige Perspektive im Pflegeberuf beleuchten. Und das ist das extrem dringende und wichtige Thema Burnout, Stress, der Mythos der heldenhaften Pflegekraft. Hallo, Holger.
Hallo, Christian. Hallo, liebe Zuhörer.
Ja, du bist viel unterwegs in den Pflegeeinrichtungen und das schon seit Jahren und Jahrzehnten. Und uns begleitet ja genau das Thema Stress, Burnout, Fluktuation in der Pflege, Belastung, Arbeitsbelastung ja sehr stark. Die letzten Jahre immer zunehmender, auch während der Corona-Pandemie. Was würdest du sagen? Was hat sich die letzten Jahre da vielleicht sogar zum Positiven getan? Was hat sich aber vielleicht auch zum Schlechteren verändert?
Ja, positiv muss man ganz einfach sagen, dass die Einrichtungen sensibler mit dem Thema umgehen wie früher. Also von der Leitungsebene her. Das hat auch mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zu tun, was so langsam in den Köpfen der Einrichtungsleitung angekommen ist. Zum Negativen muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben ja sehr, sehr viele Veränderungen in den letzten Jahren für die Pflegeeinrichtung gehabt. Und das war mit ein Grund dafür, dass viele Menschen, die dort arbeiten, sich überfordert fühlen, weil sie sich dauernd an neue Regularien, neue Verordnungen, Gesetze anpassen müssen mit ihrer Arbeit. Dann kommt natürlich noch der Pflegekräftemangel wie immer dazu, ja, gerade bei den Fachkräften. Und so, denke ich, ist der Stressfaktor insgesamt bei den Mitarbeitern höher wie früher. Das schon mal als erste Stellungnahme dazu.
Ja, und wir haben uns ja dazu entschieden, als wir das Thema ausgewählt haben, dass wir das als eine Podcast-Folge nutzen wollen, um einfach mal etwas softer auch in das Thema reinzustarten. Deswegen auch der Folgetitel. Und wir gehen heute etwas auch ein bisschen oberflächlicher an das Thema ran. Ja, wollen uns halt ein bisschen mit dem Thema schon beschäftigen, wollen euch da natürlich signalisieren, dass wir auch merken, dass das ein wichtiges Thema ist. Der Impuls kam tatsächlich auch über Instagram, wo uns Follower einfach auch schreiben, hey, macht mal ein bisschen was zu dem Thema. Und wir wollen dann quasi innerhalb der nächsten Podcast-Folgen, nicht der nächsten, sondern irgendwelche, die dann auch in der Zukunft erscheinen werden, uns dann kleine Teilaspekte dort rausziehen und wollen das uns dann anschauen, wie kann man das dann eben zum Beispiel im betrieblichen Gesundheitsmanagement oder eben auch auf der persönlichen Ebene einsetzen, um die Stresswirkung, die Stresswahrnehmung eben auch zu reduzieren.
Jetzt habe ich. Das ist vollkommen richtig, Christian. Wir können heute in der Folge in das Thema einsteigen, aber das ist so komplex, dass wir uns in Teilbereichen mit eigenen Folgen, denke ich, darüber sinnvoll austauschen sollten für unsere Follower.
Ja, ja. Und ich finde, wir haben durch den auch durch die Corona-Pandemie, wo auch die Glorifizierung stattgefunden hat, also die teilweise Glorifizierung hin zu diesem Heldenstatus, der sich ja nicht gehalten hat. Also die Wahrnehmung an sich war ja wichtig und richtig, aber es hat dazu ja nicht beigetragen, dass sich massiv etwas an den Arbeitsbedingungen zum Beispiel verändert. Ja, und letztendlich ist aber, wenn man die andere Perspektive betrachtet, hinsichtlich der Pflegekraft, heldenhaften Pflegekraft, diese Glorifizierung trägt ja auch zur Normalisierung, ja, von Stress und Burnout bei.
Ja, da hast du vollkommen recht, Christian. Und wir wissen alle, wenn wir uns die Definition von Distress, also von negativem Stress angucken, Stress ist immer die individuelle Bewertung eines Menschen in einer Situation. Das bedeutet, Christian, wir beiden sind in der gleichen Situation. Für dich ist es kein Stress und ich bin gleich voll unter Dampf, kriege Herzrasen und so weiter, überlege, schaffe ich das überhaupt und so weiter. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was sich die Kollegen, Kolleginnen in der Pflege, in der Praxis tagtäglich vor Augen führen müssen. Wie bewerte ich eine Situation? Wie gehe ich damit um? Wie kann ich in Zukunft vielleicht durch Verhaltensänderungen oder durch Planorganisationsänderungen diese Situation nicht mehr als Stress empfinden? Weil wir wissen alle, wenn ich unter Stress stehe, mache ich Fehler. Das heißt, die Fehlerquoten unter Menschen, die unter Dampf, unter absoluten Distress leiden, geht ganz steil nach oben. Und andere Menschen empfinden die gleiche Situation sogar als Eustress und bringen dort noch bessere Leistungen wie vorher.
Ja.
Und damit muss sich jeder, der in der Pflege arbeitet, vor Augen halten. Was für mich Stress ist, muss für den anderen nicht sein. Was für den anderen Stress ist, muss für mich nicht sein. Und das wird alles immer so über einen Kamm geschert, dass eine Situation für alle immer Stress ist. Und das ist es nicht.
Ja. Ja. Du sprichst hier die subjektive Stresswahrnehmung an, ne?
Ja.
Genau. Und wenn wir da mal drauf schauen, ich meine, wir haben ja jetzt quasi auch schon gesagt, dass es unterschiedlich ist. Jeder Einzelne nimmt also Stress unterschiedlich wahr. Finde ich es persönlich aber immer noch mal wichtig, zwischen Stress und Druck zu unterscheiden. Was sagst du dazu?
Ja, natürlich. Druck kommt von außen und den Stress mache ich mir selbst. Das ist der entscheidende Unterschied. Ich kann Druck von außen bekommen, der mir keinen Stress macht. Und ich kann Druck bekommen, der mir ganz großen Stress macht. Was der andere gar nicht wahrnimmt, der diesen Druck ausübt, Vorgesetzte zum Beispiel, das musst du jetzt noch schaffen. Und denkt sich gar nichts dabei, weil für ihn persönlich würde das keinen Stress bedeuten. Aber für mich macht es einen ganz großen Druck. Und so mache ich Fehler auf einmal und kriege dann wiederum das negative Feedback. Was hast du da schon wieder angestellt? Das wird anders gemacht oder da hast du schon wieder die Hälfte vergessen. Das ist so die Problematik, dass ein Kreislauf entsteht, der den persönlichen Stressfaktor für so einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin immer weiter erhöht und damit Angst auch auslöst.
Genau, und das hat ja meiner Ansicht nach auch eine wichtige Aussage auf das Management beziehungsweise auf die Führungskraft, die natürlich da unterscheiden muss, wie übe ich den Druck auf die einzelnen Mitarbeiter auf, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der eine Mitarbeiter empfindet Druck auch als Förderung, ja, also braucht vielleicht auch etwas Druck, um in die Tätigkeit, ins Handeln zu kommen, und ein anderer Mitarbeiter ist aber da sozusagen etwas, ich sage jetzt mal zarter oder hat eine andere subjektive Stresswahrnehmung und der könnte den Druck schon als Stress empfinden.
Genau. Ja. Und das macht es den Vorgesetzten schwierig, wenn sie damit sich nicht beschäftigen mit dem Thema.
Genau. Also da muss man auch sagen, dass das einfach eine wichtige Managementaufgabe ist, ja, sich damit einfach auch ein Stückchen weit auseinanderzusetzen, um auch zu sehen, welchen Mitarbeiter kann ich wie einschätzen und wie muss ich dann letztendlich auch mit ihm umgehen. Und hier sind wir wieder bei einem Thema, was wir auch schon häufiger angesprochen haben, auch in einer Podcast-Folge zu dem Thema Führung, wo wir gesagt haben, okay, ihr braucht natürlich eine gewisse emotionale Intelligenz als Führung, ja, um solche Herausforderungen einfach zu lösen, ja. Und das wäre hier in dem Fall auch da sozusagen notwendig.
Mal wieder die Querverbindung. Ja, und dann, wenn ich eine Situation bewerte und stelle fest, das macht mir Stress, dann muss ich natürlich handeln als Mitarbeiter und kann das nicht einfach hinnehmen, um das zu bewältigen. Dazu brauche ich einmal den Betrieb, die Vorgesetzten, die Kollegen und einmal brauche ich mich selbst dazu. Und da habe ich mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Der Arbeitgeber sollte möglichst eine gesunde Arbeitsumgebung gestalten. Was meine ich damit? Ich bin selber Raucher, aber zum Beispiel, dass in den Pausenräumen auch in den Einrichtungen nicht geraucht wird. Wenn Leute nicht Raucher sind, macht ihnen das auch noch den Stress verstärken. Dann der Mitarbeiter selber muss seine Arbeit gut planen. Unnötige Wege vermeiden zum Beispiel. Die Zeit kosten und mich damit denn noch mehr unter Stress setzen. Ja, Konflikte.
Darf ich da kurz? Das ist natürlich auch die Ebene von Autonomie, ne? Also auch eine nicht vorhandene Autonomie kann natürlich den ein oder anderen Mitarbeiter unter Stress setzen, weil beispielsweise bei der Tourenplanung, ne, habe ich das ja im ambulanten Bereich, dass wenn meine Tour geplant wird und die wird so geplant, wir hatten das auch mal in einer Podcast-Folge, wo es darum ging, tatsächlich auf der wirtschaftlichen Ebene oder Perspektive betrachtet, sollte man natürlich schauen, dass die Wege nicht zu lang sind. Und hier haben wir natürlich die Perspektive des Stresses. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Großstadt bin und ich habe zu eng geplante Zeitfenster, wie ich zu den Klienten kommen muss, und dann habe ich noch Stau und alles drum und dran, ja, dann löst das natürlich Stress aus, völlig klar.
Ja, vollkommen richtig. Aber ich selber muss meine Arbeit auch gut planen, hatte ich ja gesagt. Keine unnötigen Wege, unnötige Handgriffe vermeiden und so weiter beim Verbandwechsel. Ich habe jetzt in Berlin Verbandwechsel geübt bei der Ausbildung zu Wundmanagern in einer Einrichtung und habe die einfach mal machen lassen, habe nur die Vorgabe gemacht, das Material hingelegt. Dann hatten wir auf dem Tisch sozusagen die Wunde aufgemalt und die sollten die verbinden. Wie die unter Stress gekommen sind, weil sie nicht die Arbeit geplant haben. Haben sie alles vorbereitet, Wunde gereinigt. Oh, ich habe das Sterile ja noch gar nicht aufgemacht, nicht vorbereitet und so weiter. Und da sind dann Fehler entstanden.
Ja.
Und da habe ich wieder gemerkt, wie wichtig es ist, die Arbeit vorausschauend zu planen und zu denken, damit eben ich dadurch nicht unter Stress komme.
Ja, ja. Oh. Und ich hatte dich unterbrochen. Du wolltest mit, ich glaube, Kommunikation oder so weitermachen.
Nee, Konflikte. Ja, und dann Konflikte. Wenn ich einen Konflikt auf der Arbeit habe, der nicht gelöst ist, ist das immer im Hintergrund ein Stressfaktor. Ich sollte sehen, dass ich entweder die vermeide und wenn welche vorhanden sind, dass sie gelöst werden. Wenn man arbeitet und weiß, oh, jetzt habe ich mit der morgen wieder Dienst, mit dieser, entschuldigt meinen Ausdruck, blöden Ziege, weil ich mit der einen Streit hatte, irgendeinen Konflikt ausgetragen habe und so weiter und so fort, dann ist das ganz schlecht. Ich muss also insgesamt auch als Vorgesetzte dafür sorgen, dass die Beziehungsarbeit, die professionelle, unter den Kollegen gefördert wird. Dass man auch mal sagen kann, Mensch, sorry, ich bin heute nicht gut drauf. Kannst du mir mal kurz bei dem Patienten oder bei dem Bewohner helfen? Und nicht, der macht Pause und ich muss ohne Pause durcharbeiten, weil ich heute irgendwie das nicht schaffe. Und ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wir leben in einer Zeit, wo sich ja fast täglich Veränderungen ergeben in der Arbeitspraxis. Expertenstandards, neue dazu, andere überarbeitet, gesetzliche Verordnungen, Qualitätsniveaus, Einführung und so weiter. Ich muss Veränderungen mit dem gesamten Team angehen und nicht von oben herab, dass eine Einrichtung sagt, Leute, ab morgen wird das so und so gemacht. Ich muss alle Mitarbeiter mit einbinden, weil sonst sorge ich für Stress. Wenn ich hingehe und sage, ab morgen muss das so und so gemacht werden, ist sofort Stress. Wenn ich rechtzeitig vorher nach Bekanntgeben sage, Leute, da wird sich demnächst was ändern, angedacht ist der 1. Januar, wie können wir damit gemeinsam umgehen? Wie können wir das schaffen? Binde ich die Mitarbeiter in Veränderungen mit ein, kann Ideen aufgreifen und gemeinsam sind wir stark, ist so ein Lebensmotto von mir. Kommen da gute Lösungen raus, wie das sinnvoll funktioniert? Und ein ganz wichtiger anderer Punkt ist noch Ressourcen stärken. Wir hatten ja uns auch schon oft darüber privat unterhalten, Christian, Stärken und Schwächen der einzelnen Menschen, auch unsere eigene. Ich habe gute Stärken, ich habe auch viele Schwächen. Wenn ich jetzt Zeit aufwende und muss Aufgaben machen, die zu meinen Schwächen gehören, dann geht mir so viel an Stärke verloren. Das heißt, die Leitungskräfte müssen gucken, wer kann welche Arbeit besonders gut. Und dann muss er sich mit der beschäftigen. Und wenn jemand mit der SIS-Erstellung ganz große Probleme hat, dem das einzuprügeln, bringt überhaupt nichts. Gucken, welcher Mitarbeiter macht das gerne, welcher macht das gut. Und der andere übernimmt andere Aufgaben in der Zeit, die er gerne macht und die er auch gut macht. Dann vermeide ich auch einen Stressfaktor. Wenn ich weiß, oh, ich muss mich schon wieder an den Computer setzen, das ist nicht mein Ding, habe ich schon mal einen Grundstress. Und dann klappt das nicht gleich oder die PDL sagt, das muss der ändern, das passt so nicht, dann ist mein Stresslevel ganz hoch. Kann ich in der Zeit meine Wunden versorgen, Medikamente bestellen und richten und so weiter. Wo ich Stärken habe, habe ich keinen Stresslevel. Im wesentlich geringeren. Und jeder Mitarbeiter muss für sich selbst sorgen. Da werden wir bestimmt noch mal eine eigene Folge, glaube ich, drüber machen, über die Selbstfürsorge. Ja. Jeder muss für sich selbst Strategien entwickeln, wie er mit Stressfaktoren umgeht, wie er sie reduzieren oder sogar vermeiden kann.
Genau. Und möchte ich aber trotzdem, obwohl wir dann in einer späteren Folge nochmal darauf tiefer auch eingehen werden, wenigstens nochmal oberflächlich darauf eingehen, dass es ja Stress immer auch eine individuelle Ebene, aber eben auch eine organisatorische Ebene hat. Und jeder Mitarbeiter natürlich oder jede Person, jede Pflegende, haben natürlich auch andere Reaktionsmuster auf Stress. Ne? So, das muss man natürlich auch wahrnehmen und muss das für sich quasi auch einordnen. Ne? Wenn man sieht, hat man ja auf der Stressreaktionsseite immer eine körperliche Ebene. Also manche kriegen Bauchschmerzen, ja, oder werden unruhig oder der Blutdruck steigt und so weiter. Ne? So, dann gibt's ja die Verhaltensebene, wo dann auch Mitarbeiter dann irgendwie entweder komplett in sich sind, ne? Wie in einem Tunnel, ja, mit niemandem sprechen, manche vielleicht sogar zu den Bewohnern, zu den Angehörigen nicht nett werden oder so, ja. Denn das, genau, ne, vielleicht gereizt sind, und alles das führt natürlich grundsätzlich auch wieder zu Konflikten. Also wir sehen, das alles quasi muss man schon in der Gesamtheit sehen, weil es ein Kreislauf ist, ne? Und wenn ich dann aber sehe, was ist auf der Gefühlsebene, auf der Emotionsebene bei demjenigen selbst, ne? Da können, wie du schon gesagt hast, Ängste, boah, ich kann das nicht irgendwie mit drin sein. Es können aber auch Enttäuschungen sein, weil man vielleicht da vorher irgendwie einen Fehler gemacht hat und jetzt soll man das gleich wieder machen und so. Ich finde aber, dass es auch ein wichtiger Punkt ist, wie spreche ich innerhalb, also wenn ich Stress wahrnehme, ne, ist ja der erste Schritt, wie merke ich, dass ich jetzt gerade gestresst bin? Ja, Thema Achtsamkeit und so weiter, werden wir noch im Podcast explizit dazu machen. Aber wenn ich jetzt wahrnehme, dass ich gestresst bin, was sage ich mir dann? Was, mein innerer Dialog, ja, wie gehe ich damit um? Ja, ah, das ist nicht perfekt, oh, ich muss perfekt sein und so weiter. Also meine Glaubenssätze, die dann in mir hochkommen, können das ja nochmal extrem verschärfen. Und dessen muss ich mir einfach auch irgendwie bewusst werden.
Auf alle Fälle muss ich selber merken, das macht mir Stress. Wie kann ich jetzt reagieren, damit dieser Stressfaktor runtergefahren wird? Da muss jeder für sich Strategien entwickeln, gucken, was bei ihm funktioniert. Ne? Und ein ganz wichtiger Punkt ist wirklich das Abschalten nach der Arbeit. Das können viele nicht. Das müssen sie aber lernen. Weil ich muss den Stressfaktor im Spind einschließen, wenn ich nach Hause gehe. Weil sonst trägt sich der Stress in die Familien rein.
Ja.
Gibt es da mit den Kindern zwar schnell Probleme.
Die Gereiztheit zum Beispiel, wenn das eines meiner Stressmuster ist.
Und dann habe ich zu Hause auch Stress, weil die Kinder mich nerven. Der Ehemann sagt, wie gehst du mit den Kindern um oder die Ehefrau und so weiter. Und dann kriegen die beiden miteinander. Das ist wirklich eine ganz schlimme Spirale, wenn Menschen nicht lernen, mit Stress richtig umzugehen. Ganz, ganz wichtig. Und da gehört, wie du das angesprochen hast, die Selbsterkenntnis, Selbstreflexion dazu bei jedem Betroffenen.
Ja, und letztendlich haben wir auch Faktoren, die wir beeinflussen können. Zum Beispiel, wie wir darauf reagieren, was wir tun. Ja, das ist ja, liegt ja in unserem Einflussbereich. Und genauso gut kenne ich noch den stressauslösenden Faktor Multitasking. Ne? Wenn man so viele Sachen gleichzeitig irgendwie handeln muss, dann löst das natürlich gleichzeitig auch wieder Stress aus, ne? Dass man da einfach schaut, dass man sich vielleicht auch einfach auf eine Sache konzentriert, die konstant macht, dass man Pausen einlegt, ausreichend, ne?
Ich habe da immer ein schönes Beispiel, wenn ich Leitungskräfte in der Ausbildung unterrichte zu dem Thema. Die haben da ja auch einen ganzen Tag zu diesem Themenkomplex. Da sage ich immer, frage ich immer, ob jemand den Film kennt, Gibt dem Affen Zucker mit Adriano Celentano. Was macht der, wenn er mit seiner zukünftigen Frau oder den Schwiegereltern Stress hat? Holzhacken. Und hinterher ist der Holzstapel höher wie das Haus.
Ja.
Na, das ist sein Verarbeitung von Stress gewesen, Holz zu hacken.
Ja, spannend.
Na? Ja, aber das ist ein schönes Beispiel. So hat jeder seine eigenen Strategien. Die habe ich natürlich auch, lieber Christian. Ne? Du hast die bestimmt auch. Du hast ja auch einen sehr stressigen Job jahrelang gemacht als stellvertretender Geschäftsführer einer Bildungseinrichtung. Und das war bestimmt auch nicht immer einfach und nicht immer stressfrei.
Nee, absolut. Absolut. Der wichtige Impuls ist aber an der Stelle tatsächlich, dass man das eben trainieren kann. Ne? Man kann selbst entscheiden, wie man in Stresssituationen reagiert, aber erst dann, wenn man sich bewusst ist, dass man gerade Stress empfindet, dass das genau meine Strategie ist, wie ich mit Stress umgehe, ja. Und das kann natürlich auch von außen angesprochen werden, ne? Dass von außen jemand sagt, Mensch, bist du gerade gestresst? Ich merke oder ich nehme wahr, dass du XY machst, ja.
Ja.
So, und da kann man natürlich auch nochmal den Impuls dann von Kollegen vielleicht sogar mitnehmen und das nicht irgendwie als übergriffig oder grenzüberschreitend wahrnehmen, sondern wirklich als gemeinte Hilfestellung zu sagen, okay, wie wirkst du gerade? Und selbst nochmal einen Bodycheck quasi zu machen, zu sagen, warte mal kurz, ich habe es nicht wahrgenommen, ich überlege mal kurz, ja, stimmt, ich bin gerade gestresst. Tut mir leid, dass ich da irgendwie gereizt reagiert habe, etc.
Das Bewusstsein, ich habe Stress, ist der erste Weg, damit umzugehen. Ich muss es bewusst wahrnehmen.
Gut, dann war das schon so ein bisschen der Überblick über das Thema. Wie gesagt, wir wollen da natürlich in den nächsten Wochen noch einige weitere Inhalte rausnehmen und da explizit drüber sprechen, sodass ihr entsprechend auch Mehrwert rausziehen könnt. Wenn ihr spezielle Fälle habt, wenn ihr spezielle Stressreaktionsmuster habt und ihr wollt, dass wir das mal thematisieren, also natürlich ohne Namen und so weiter, ja, dann schickt uns einfach gerne eine Nachricht dazu, dann nehmen wir das als Beispiel mit rein und bereiten uns darauf natürlich auch separat vor. Der wichtige Impuls ist, ihr solltet euch und auch in der Organisation mit dem Thema beschäftigen. Wir wissen, ihr habt viele Themen auf dem Tisch, die ihr handeln müsst, aber gerade um die Mitarbeiterfluktuation entweder so gering, wie sie derzeitig ist, zu halten, als auch quasi attraktiv als Arbeitgeber für die nächsten Jahre auch zu bleiben, solltet ihr das Thema auf gar keinen Fall hinten anstellen, dann solltet es tatsächlich immer auf der Agenda haben, um zu sagen, okay, wie können wir im Bereich oder im Rahmen des Gesundheitsmanagements, da werden ja auch einige Krankenkassen Gelder freigeben, ja, oder haben die bereits freigegeben, sodass man das auch über einen System über bezahlt bekommt, und deshalb nehmt es nicht als irgendwie nebenbei hin, sondern geht es aktiv an. Das soll der Impuls aus dieser Folge auch sein.
Da noch eine Ergänzung zu. Es gab schon mal jahrelang ein Projekt der EU, was gefördert wurde zur Stressreduktion in Gesundheitsbetrieben. Und meines Wissens ist das in ähnlicher Form ab nächsten Jahr wieder aufgelegt. Da werde ich aber noch mal recherchieren. Beim Bekannten, der da Angebote für macht bei einem Bildungsträger,
ja,
in Göttingen und in Lüneburg, und werde mal fragen nach Einzelheiten.
Es gibt ja vom GKV einen Präventionsleitfaden, und auch da ist ja geregelt, wie müssen solche Kurse oder auch Kursleitenden und so weiter, wie müssen die gestaltet sein oder welche Qualifikation müssen die nachweisen? Und dann werden diese Kurse, ich zum Beispiel bekomme meinen Yogakurs oder habe meinen Yogakurs über den Präventionstopf sozusagen refinanziert bekommen von der Krankenkasse, weil er eben diesen Richtlinien entspricht. Das heißt, einmal auf Arbeitgebersicht kann man dann natürlich im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements einiges machen, aber auch auf der persönlichen Ebene gibt es da eben Angebote. Das müsste man dann einfach mal recherchieren. Ja, Präventionskurs, Stressmanagement, Präventionskurs XY, ja, und dann sind die tatsächlich refinanziert, jetzt schon.
Ja. Geht es ja auch bei der Europaförderung um Betriebe, um die Strukturen und so weiter. Ja. Aber auch natürlich dann dementsprechend Mitarbeiterschulung. Ich habe da vor Jahren schon dran mitgearbeitet und haben in der internationalen Arbeitsgruppe mit 11 EU-Ländern da auch so ein Gesundheitspaket für die Betriebe erstellt mit DVD, mit einem Handbuch und so weiter.
Super. Das ist super. Wir haben auch in den Shownotes ein paar Artikel noch mit verlinkt, so dass ihr euch da auch nochmal direkt damit beschäftigen könnt. Und ja, wir werden einige Themen, die in die Tiefe gehen, jetzt in der Zukunft für euch behandeln. Dann waren wir eigentlich durch mit dem Thema. Und dann wünsche ich dir, Holger, noch eine schöne Woche und euch natürlich auch. Und wir hören uns dann nächste Woche.
Genau. Allen alles Gute bis zur nächsten Woche.
Ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert. Und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.